praktisch nur Situationen erlebt, es gibt immer Ausnahmen, wo die Leute verstanden haben, warum man Sachen gemacht hat, weil man kommuniziert hat, weil man erklärt hat. Und das, glaube ich, ist ganz ein wichtiger Aspekt, dass gerade in diesen Momenten eigentlich die Unternehmenskultur muss spielen und dass es auch viel Diskussion gibt in einem Verwaltungsrat, in einer Geschäftsleitung. Wie machen wir das jetzt, auch wenn es schwierig ist, dass es in dieser Art und Weise passiert, wie wir dann dahinterstehen können und wie es zu unserer Kultur passt.
Willkommen zum Podcast Stefan und Stefan. Kompromisslos ehrlich, mit Humor und der nötigen Portion Biss. Persönliche Perspektiven und knallharte Insights mit dem
Stefan Eckenberger
und dem Stefan Vogler.
Mehrfach ausgezeichnet. Aber warum? Leadership ist einer der besten Arbeitgebermarken. ZFV ist eine traditionsreiche Organisation mit gesellschaftlicher Verantwortung und Wirkung. Und aktuell auffallend vielen hochkarätigen Auszeichnungen als beste Arbeitgeberin. Wie zum Beispiel der Swiss Arbeitgeber Award 2026. Ja, Feiern hat da seinen Platz, keine Frage. Aber bei uns liegt der Fokus dann mehr hin oder bei der Führung da dahinter. Was macht gute Arbeit wirklich attraktiv? Ganz unabhängig von Labels und Rankings. Und darüber reden wir heute mit der Nadja Lang, CEO von der Genossenschaft ZFV Unternehmungen. Herzlich willkommen, Nadja.
Hallo miteinander.
Ja, Nadja, herzliche Gratulation zu diesen Anerkennungen. Was hat aus eurer Sicht den Ausschlag für die renommierten Auszeichnungen gegeben, jenseits von Methoden, Prozess und Messlogik?
Der Wort gehört für mich eigentlich den 3000 Kolleginnen und Kollegen, die jeden Tag unsere Vision und unsere Werte in einer Form leben, dass sie spürbar sind im Team. Und ich glaube, die Spürbarkeit macht es aus, dass dann in mitarbeitenden Befragungen gute Resultate rauskommen. Die guten Resultate wiederum sind ja dann die Grundlage für den Award gewesen. Was es sicher auch braucht, ist ein Verwaltungsrat, eine Geschäftsleitung, die der Überzeugung ist, dass die Investition in Unternehmenskultur, das Fördern von wirtschaftlichem und unternehmerischem Denken in Menschen, überhaupt einer der entscheidendsten Erfolgsfaktoren ist für ein erfolgreiches Geschäft. Und diese Basis ist sicherlich notwendig, um überhaupt solche Themen vorwärts zu bringen. Du hast jetzt gesagt, jenseits von Prozessen und Formalitäten. Aber am Schluss braucht es natürlich ein sehr programmatisches Arbeiten. Allein mit Symbolpolitik oder ein bisschen Du-Kultur sind wichtige Elemente. Ist es am Ende dann doch nicht da? Mhm.
Du hast gesagt, unternehmerisches Denken und Handeln von der ganzen Belegschaft. Aber auch da braucht es ja soziale Einflussnahmen. Und aus deiner Sicht und Einschätzung, wo muss man heutzutage besonders achtsam sein im Rahmen der Führung?
Jetzt, wenn ich unseren Kontext anschaue, gibt es für mich wie so drei Felder, die ich ein bisschen betrachte, die ich glaube, sind die Voraussetzung, dass man einen Einfluss kann nehmen auf eine Unternehmenskultur, die man ja muss definieren, wie man die möchte. Und bei uns ist sicherlich das Thema wertschätzende Führung, aber auch Mitdenken, unternehmerisches Denken, Gestaltungsraum wahrnehmen, sind ganz wichtige Elemente. Und wenn ich jetzt so die drei Dimensionen ein bisschen anschaue, dann kann ich sagen, die erste und wichtigste Ebene ist einmal eine gemeinsame Grundlage. Im Idealfall eine gemeinsam erarbeitete Vision, Strategie, gemeinsame Leitplanken, auch als gemeinsame Identifikation. Ja, für was stehen wir überhaupt gern auf am Morgen? Das ist so ein bisschen Basis. Dann das Zweite, und dort drin haben wir sehr viel investiert, ist Leadership und Führungskultur. Weil am Schluss ist das eines der wichtigsten Instrumente. Das ist das, was die Leute jeden Tag im Alltag in den Teams nachher erleben. Und das ist ganz ein wichtiger Faktor, der es eigentlich ausmacht. Komme ich eben am Morgen gerne dorthin? Habe ich Lust, zum alles zu geben für das Team, für die Firma? Das sind ganz wichtige Aspekte. So ein bisschen der dritte Kreis sind für mich verschiedenste. Dann haben wir es mal Tools und Massnahmen, die jetzt in unserem Fall ein prägender Faktor sind in der Unternehmenskultur. Einerseits setzen wir sehr viel Mittel im Thema Entwicklung, dann schaffen wir mit der Methode, die heisst OKR, wo es darum geht, wirklich die Leute ins unternehmerische Denken mitzunehmen. Es gibt noch zwei, drei andere Beispiele da drin. Das sind für mich die drei grossen Kreise. Identifikation mit einem gemeinsamen Übergeordneten, Leadership-Kultur und verschiedenste andere Instrumentarien, die eben mithelfen, die Unternehmenskultur zu prägen und dort drin wirklich halt auch programmatisch arbeiten können.
Jetzt habt ihr ja, weil ihr ausgezeichnet worden seid, sind ihr von außen genau angeschaut worden. Und hat euch dort irgendetwas, was man euch dann gesagt hat, mit dem Blick von außen überrascht? Oder sind da alles Sachen gekommen, wo wir müssen sagen, ja, das kennen wir eigentlich, das ist uns bewusst?
Der Award, wo wir darüber reden, der Schweizer Arbeitgeber Award, der basiert auf mitarbeitenden Umfragen. Und das sind ja sehr breit gefächerte Umfragen mit verschiedensten Dimensionen. Wir haben die Umfrage mehrmals gemacht, die macht man ja immer wieder. Und dort sieht man ja Themenfelder, wo man entsprechend muss daran arbeiten muss. Gesamtheitlich als Unternehmer oder in den Teams hinein. Und ich glaube, dort drin haben wir, je nach Kontext, eigentlich sehr stark unsere Learnings gezogen und in die entsprechenden Themen investiert.
Was ist so der, der am meisten geblieben ist, der gesagt hat, da müssen wir dranbleiben?
Ein ganz wichtiger Faktor ist ja das Commitment. Das sind die drei Faktoren, die wir sehen, oder? Die Identifikation. Also, wir haben beispielsweise gesehen, dass wir mehr kommunizieren in einem Team sein. Was ist die Strategie? Also, der Fokus darauf, dass alle genau wissen, an was arbeiten wir, was sind die gemeinsamen Elemente, was sind die Herausforderungen der Firma, was sind die Chancen. Also, das ist sicherlich ein Punkt. Sehr viel Kommunikation rund um den gemeinsamen Nenner herum. Mhm. Das ist unter anderem auch ein Grund, dass wir mit OKRs arbeiten, weil das eine Methode ist, die mithilft, die Unternehmensziele auf Teams abzubrechen und wo Teams nachher können ihren eigenen Beitrag an die gemeinsamen Unternehmensziele definieren. Und das fördert genau so das Ping-Pong im Sinn von, wo wollen wir gemeinsam hin und was ist eben wieder mein Beitrag und umgekehrt. Und ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige Mechanismen, um eigentlich die Identifikation zu haben.
Das ist ja oft eine Diskussion in der Kommunikation, was soll jetzt KPI, so OKR oder wie man es dann sagt. Und das ist eine kleine Diskussion, wie du schön gesagt hast. Objectives, Key Results, Initiatives. Was wollen wir, was machen wir, was packen wir an? KPIs sind nachher zum Überprüfen. Ich habe das rudimentär gesagt. Und dann ist nämlich gerne die Frage, was gegen was. Was macht es da besonders anspruchsvoll, wenn man so unterschiedliche Geschäftsfelder in der Verantwortung hat? Oder reizvoll?
Das Reizvolle ist, dass sie sich je nach Kontext ergänzen können oder auffangen, oder? Das Beispiel ist momentan in der Hotellerie, haben wir geopolitische Einflüsse. Dann ist es vielleicht nicht so schlecht, wenn wir andere Geschäftsfelder haben, die vielleicht einfacher laufen momentan. Ich glaube, die Hauptherausforderung ist, dass man in allen Geschäftsfeldern muss verstehen, um was es geht. Man muss den Markt kennen, man muss die Akteure kennen, man muss wissen, was sind die Themen, die man selber im Markt reinbringt, um dort drinnen erfolgreich zu sein. Aus einer gesamtunternehmerischen Sicht ist es anspruchsvoller natürlich, wie mache ich meine Investitionspriorität? Also wo investiere ich Zeit und Geld, in welche Geschäftsfelder, nach welchen Kriterien mache ich auch die Ressourcenallokation? Das sind die ganz grossen Fragen, die man muss beantworten muss. Oder was, darf beantworten.
Ja, macht spannend. Was erwartest du von den Leuten, dass kein Silo-Denken oder keine Silo-Haltung sich manifestiert oder zeigt? Was hättest du gern?
Es ist eine interessante Frage, weil wir gerade dieses Jahr an unserem jährlichen Leadership-Forum das Thema Zusammenarbeit definiert haben. Also dieses Jahr steht unser ganze oder unsere ganzen Leadership-Themen stehen unter dem Fokus von der Zusammenarbeit. Das Verständnis füreinander, oder? Zu wissen, wie geht es welchem Geschäftsfeld, was sind die wichtigen Prioritäten, die wichtigen Herausforderungen dort drin. Also, wir haben vierteljährlich haben wir Calls mit allen Leuten, wo wir alle darüber informieren, wie sind wir unterwegs in den Geschäftsfeldern. Was man sich vielleicht auch noch vorstellen muss, du redest von 3000 Leuten. Entscheidend ist aber, die sind nicht an einem Ort. Das wäre natürlich viel einfacher in Bezug auf gemeinsames Selbstverständnis, in Bezug auf Kulturbildung. Aber wir sind an rund 250 Standorten. Darum ist es umso wichtiger, sehr starke Kommunikation und ins gemeinsame Verständnis unter diesen verschiedenen Geschäftsfeldern, zwischen diesen verschiedenen Betrieben zu investieren.
Jetzt ganz kritisch. 3'000 Leute. Interessiert wirklich alle die 3'000 Leute, was dann im Geschäftsfeld 3 und 4 und 5 und 6 ist? Oder interessiert dann letztlich am Ende des Tages das, was ich bin, was mein Team ist, was mein Geschäftsfeld ist?
Es ist mehr wie verständlich, dass die Leute vor allem das eigene Team interessiert. Umso wichtiger ist es, dass man im Kaderteam das Verständnis hat. Und dass die Leute genau Brückenbauerinnen und Brückenbauer sein können zwischen diesen verschiedenen Dimensionen. Und klar, dort setzen wir den grossen Fokus.
Also das ist eigentlich deine wichtige Aufgabe als CEO, für die Synergien zu sorgen, zu schauen, dass die alle miteinander etc. sicher eine von deinen ganz wichtigen Aufgaben, wenn du verschiedene Geschäftsfelder hast, oder?
Die wichtige Aufgabe, die man dort drin hat, ist sicherzustellen, dass die richtigen Leute an den richtigen Themen arbeiten. Und das andere ist, dass man manchmal ein bisschen Motor sein muss und manchmal ein bisschen Bremse sein, je nach Kontext, wo man gerade drin ist.
Jetzt weiss man ja heute eigentlich fast alles über Führung. Es kommt immer wieder ein neues Modell raus und. Also an Müssen scheitert es nicht. Aber wieso bleibt das ein dauerhaftes Spannungsthema in den Organisationen, das Thema Führung? Wenn man doch genau wüsste, wie es müsste gehen, theoretisch.
Am Schluss sind alle Menschen und es ist sehr etwas Anspruchsvolles. Es ist verbunden mit sehr viel Selbstreflexion. Wenn ich gut will führen, muss ich auch bereit sein, mich selber immer wieder in Frage stellen. Ich muss bereit sein, zu reflektieren, wie ist meine Führungswirkung. Das Zweite ist auch, dass Führung je nach Kontext muss unterschiedlich sein. In einer Krise muss ich je nachdem ganz anders führen, wie wenn ich muss Innovation und Wachstum generieren muss. Ich glaube, das kontextabhängige Führen ist eigentlich die grosse Kunst und da hat man vermutlich nie ausgelernt. Darum wird es auch immer ein Thema bleiben.
Ihr habt ein eigenes Leadership-Modell entwickelt, he? Für euch, für die ZFV, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja.
Aus was für einer Motivation aus ist das gekommen? Aus was für einer Situation hast du gesagt, so, und jetzt müssen wir ein eigenes Leadership-Modell entwickeln?
Auch dort war es ein gemeinsamer Entscheid gewesen, und nicht ich habe das einfach gesagt, sondern es ist klar geworden für uns, dass wir noch mehr eine wertschätzende, aber auch stark unternehmerisch prägte Unternehmenskultur möchten gehen. Und ich glaube, da sind wir uns einig, dass eigentlich Führung der wichtigste Hebel ist in der Prägung der Kultur. Das ist dort, wo wir entsprechend müssen und wollen ansetzen. Gerade in einer Organisation, die so dezentral ist, über so viele Standorte, ist das der wichtige Hebel. Und dort haben wir dann tatsächlich, finde ich, einen sehr spannenden Approach gewählt. Und zwar haben wir wie mit zwei Teams angefangen. Und das eine Team sind Kolleginnen und Kollegen aus allen verschiedenen Bereichen gewesen. Und das andere Team ist Geschäftsleitung gewesen. Und wir haben beide dort drinnen einmal unsere Leadership-Grundsätze formuliert, wie wir sie aktuell würden sehen und wie wir glauben, sind sie richtig momentan für die Unternehmung. Und wir haben dann mit einer Change-Expertin, die uns in diesem Prozess begleitet hat, eine gemeinsame Version gemacht. Und es hat wahnsinnig viel Kraft gegeben. Und das Spannende war eigentlich, erstens mal, was rausgekommen ist als Leitsatz. Der Leitsatz ist nämlich, wir machen andere erfolgreich. Und ich finde den bis heute wahnsinnig schön, weil er einerseits zeigt, was wir für einen Anspruch haben in der gegenseitigen Führung. Aber es ist natürlich auch eine starke Aussage gegenüber unseren Kunden oder unseren Gästen, weil man das ja sehr viel breiter denken kann. Und wir haben dann vier Grundsätze drin definiert, auch verschiedene Verantwortungsfelder. Und die Grundsätze, die sind Mut haben, Vertrauen schenken, transparent sein und Freude leben. Und wo wir das Programm dann das erste Mal lanciert haben, ja, das ist klassisch, wie man sich das vorstellt. Das ist ein Kickoff gsi. In unserem Fall ist das im Verkehrshaus in Luzern gsi, ein grosser und wichtiger Standort von uns. Aber dann bin ich nicht mit meinen Geschäftsleitungskollegen dort allein auf der Bühne gestanden, sondern eben zusammen mit Kolleginnen und Kollegen, sechs aus der Hotellerie, aus Menschen und Kultur, aus dem Business Development, wo wir eben dort gemeinsam angestanden sind und gesagt haben, das sind jetzt unsere Leadership-Grundsätze, die wir vorgestellt haben, die dann auch entsprechend erlebbar gemacht haben. Wenn immer wir im Zusammenhang mit Leadership arbeiten, und wir arbeiten extrem intensiv mit diesen Leadership-Grundsätzen, eben beispielsweise an diesen jährlichen Leadership-Konferenzen, dann ist immer ein breites Team involviert, das schaut, was sind aktuell die wichtigsten Themen, in welcher Art und Weise möchten wir die gemeinsam vorwärts bringen, wie reflektieren wir auch immer wieder, leben wir die Grundsätze wirklich oder wo möchten wir uns entsprechend noch verbessern. Und ich glaube, die Durchlässigkeit und die Involvierung von so einem breiten Team bringt eigentlich die Kraft sehr, sehr stark am Boden.
Scheint sehr kräftig zu sein. Gibt es auch Grenzen? Ist das Modell auch, ist es auch schon an Grenzen gestossen, wo du gesagt hast, ja, da können wir jetzt nicht weiter?
Nicht jetzt in Bezug auf das Modell konkret, aber klar, ich meine, Leadership löst ja nicht alle Probleme. Und keine Organisation ist perfekt. Also wir haben täglich Herausforderungen in der Zusammenarbeit, in den Themen rein. Aber ich glaube, so ein Award als Beispiel ist eine sehr starke Motivation im Sinn von, es zeigt, dass wir an den richtigen Themen arbeiten und dass wir die richtigen Prioritäten gesetzt haben. Und gerade wenn es manchmal vielleicht schwierig ist, eben eine Motivation zu sagen, nein, wir müssen dranbleiben, wir müssen weitermachen, auch wenn es nicht immer gleich lässig ist, oder?
Also das, ich glaube, das ist ja auch eine von den Ideen von so einem Awards, oder? Dass es für die eigenen Mitarbeiter ist und genau, dass es dort motivierend wirkt. Und umso mehr Gratulation und Chapeau, dass wir es geschafft haben.
Ich bin noch hängen geblieben bei dem Begriff Unternehmenskultur, hast du ein paar Mal erwähnt. Wo stößt denn das Gefühl von Unternehmenskultur, also das Gefühl von Identität, oder? Ohne dass man uniformiert, wo aus deiner Sicht stößt das im operativen Alltag denn irgendwo an Grenzen? Wo hat es denn so, kann man sagen, Grenzen erreicht, Plafonierung?
Wenn du irgendwo in einer Situation bist, schwierige Konstellation hast, extrem viel Druck, es müssen jetzt irgendwie noch 500 Mahlzeiten produziert werden, alle haben 100 verschiedene Gleichzeitigkeiten, dann vergisst man vielleicht gewisse Sachen im Alltag und dann muss man einfach nur noch Fische machen und dann hat man nicht immer das Leadership-Modell zuoberst auf der Agenda.
Ja gut, also als Mantra soll es ja nicht predigt werden, das machen irgendwann die Leute verrückt oder von dem her gesehen, aber wenn wir dort noch anhängen, was aus deiner Sicht, was trägen die denn dazu bei, dass die Leute auch mit dem umgehen können, dass man einfach mal alle Wehmann sagt, Ring nachher und Säckle?
Was unsere Firma stark ausmacht, ist unsere Bodenständigkeit. Schon immer. Oder? Das ist in dieser DNA rein. Und damit einhergeht auch ein gewisser Pragmatismus. Wir sind ja viel gefragt worden, wir haben ja einen neuen Markenclaim und der heisst «Gut tut gut». Das ist kein Superlativ drin. Aber es ist bewusst kein Superlativ dort drin und es steht auch für das. Wenn du in so einem Geschäft arbeitest wie mir, wo du täglich am Gast bist, wo du sehr viele Stosszeiten hast, zum Beispiel am Abend oder über den Mittag, dann ist klar, dass man nicht immer Tag und Nacht, sage ich jetzt so fast in einer päpstlichen Art und Weise, über das Leadership-Modell reflektiert. Es gibt ganz viele Gelegenheiten, wo man das eben sehr gut anwenden kann. Wenn man eben eine Teamsitzung hat, wo man eben bewusst sich einmal Zeit nimmt und die Ruhe hat und man sich eben fragt, hey, wie ist es dann, wenn wir in der Hektik sind? Wie leben wir genau dann unsere Werte? Was müssen wir dann machen, dass wir uns dann nicht verlieren in den Themen hinein? Das ist der wichtige Aspekt.
Jetzt, welche kulturelle Errungenschaft, die man so in Organisationen kann haben, ihr habt auch ein paar von denen, werden aber manchmal auch ein bisschen überschätzt. Und du sagst, ja, ja, schön sind wir das, aber wirklich wahnsinnig viel bringen tut es eigentlich nicht. Gibt es das?
Ich weiss nicht genau, was du mit einer kulturellen Errungenschaft meinst.
Ich meine damit zum Beispiel, wenn man jetzt eine gute Unternehmenskultur hat, wunderbar. Und jetzt hat man beispielsweise so eine Heavy-Situation, wie du vorher geschildert hast, wo dann das schön ist, wenn man es gut hat miteinander. Wenn man will, Gutes tun, was ich übrigens einen tollen Claim finde, weil er vor allem auch lebbar ist, oder? Und jetzt plötzlich kommt es unter Druck, oder? Und jetzt muss man unter Umständen halt auch, ja, muss Leute abbauen, was auch immer, oder? Muss ganze Geschäftsfelder schliessen, etc. Hilft einem das, wenn man das kann mit einer guten, wenn man eine gute Unternehmenskultur als Basis hat? Oder wäre es dann nicht vielleicht einfacher, wenn man halt eine Organisation gewesen wäre, wo man sich gewöhnt hat, dass es ein bisschen hüst und hot ist und dann machen die Leute einfach nach Befehl?
In schwierigen Situationen zeigt sich die Unternehmenskultur noch mehr. Das ganze Thema, zum Beispiel transparent sein, die Leute mit einbeziehen. Ich habe praktisch nur Situationen erlebt, es gibt immer Ausnahmen, wo die Leute verstanden haben, warum man Sachen gemacht hat, weil man kommuniziert hat, weil man erklärt hat. haben das Beispiel Corona für uns natürlich sehr einschneidend gewesen. Und das, glaube ich, ist ganz ein wichtiger Aspekt, dass gerade in diesen Momenten Unternehmenskultur muss spielen und dass es auch viel Diskussion gibt in einem Verwaltungsrat, in einer Geschäftsleitung. Wie machen wir das jetzt, auch wenn es schwierig ist, dass es in dieser Art und Weise passiert, wie wir entsprechend auch dahinterstehen können und wie es zu unserer Kultur passt?
Klar Statement. Ich hoffe, dass das alle unsere Hörer gehört haben.
Alle vier Prinzipien fassen wir gerade nach. Eine Teilkultur von der Unternehmenskultur ist Fehlerkultur, ist erwähnt worden von dir. Ich sage jetzt einmal, aus unserem Verständnis sind alle vier Werte, die wir haben, direkt was mit Fehlerkultur auch zu tun. Mut, Vertrauen, Transparenz, Kommunikation, wenn ich es richtig gespeichert habe.
Freude ist das Letzte.
Da kann ich noch arbeiten.
Du bist jetzt ein schnell gegangen, ich bin nicht sicher.
Kann ich noch arbeiten dran. Dass man noch Freude haben darf und soll haben. Ja, jetzt, was heisst das konkret? Wie für viele ist ja Fehlerkultur einfach auch schön, haben wir noch darüber geredet und so weiter und so fort. Wollt ihr auch nicht die Leute, die hier kommen, guten Morgen miteinander, ich hätte gerne einen Fehler? Oder?
Bei einer Fehlerkultur geht es meines Erachtens nicht darum, möglichst viele Fehler zu machen, sondern es geht darum, eine starke Lern- und Feedback-Kultur zu etablieren. Und das ist prozessual oder jetzt programmatisch gesprochen wichtig. Und Feedback geben zum Beispiel ist ein Thema, das wir stark in diesen Führungsworkshops thematisieren, wo wir auch immer wieder Anwendungsgelegenheiten geben, auch schauen, dass es angewendet wird. Es ist ganz wichtig, können mit Feedback umzugehen. Sowohl in der persönlichen Entwicklung und in unserem Fall, wir sind auch Dienstleisterin. Besonders wichtig, oder?
Auch hauptsächlich.
Auch Arbeitgeberin, ja. Oder? Jetzt von dem Punkt her habe ich es gemeint. Wir sind Arbeitgeberin, aber auch Dienstleisterin. Gästefeedback, Kundenfeedback. Ernst nehmen, können daraus etwas entwickeln. Da kann man in der Unternehmenskultur schon auch viele Elemente und Instrumentarien vorsehen, um die, wie du es jetzt nennst, Fehlerkultur zu leben. Ja, dass man nach jedem Projekt eben zusammensitzt und sehr bewusst ein Review macht. Ja, was hätte müssen anders laufen? Wie hätten wir die Sachen können besser machen? Es hängt aber auch damit zusammen, dass wir Vorgesetzte haben, die auch bereit sind, anzustehen und sagen, hey, die Situation habe ich jetzt tatsächlich falsch eingeschätzt. Es ist ein bisschen ein Buzzword, oder? Die Psychological Safety. Aber am Schluss, glaube ich, ist sie elementar. Es ist ganz wichtig, dass die Leute wissen, ich kann in dieser Unternehmung kommen, wenn etwas schief läuft, das möglichst früh adressieren. Da kann man nämlich viel von den Problemen noch lösen, wenn man es früher weiss und dass die Sachen entsprechend auf den Tisch kommen. Aber das ist wie in einem Gesamtkontext gesehen und mit einem einfachen Wort, wir haben jetzt mal eine Fehlerkultur, ist vermutlich nicht viel erreicht.
Ein anderes Thema. Marke, ihr habt das letzte Jahr eure Marke weiterentwickelt. He? Redesign gemacht etc. Hat es dort einen äußeren Anlass gegeben, wieso jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt? Also, ja, oder ist das einfach so, jetzt wäre es langsam Zeit oder jetzt haben wir gerade irgendwie gute neue Leute eingestellt, die das können?
Am Schluss ist es immer auch ein bisschen eine Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt, die Investition zu machen? Genau. Und wir sind in einer Branche, die immer wieder auf die Marge schaut. Und wann ist es jetzt wirklich notwendig im Nachhinein? Ich habe mir das auch schon ein bisschen überlegt. Haben wir es vielleicht ein bisschen spät gemacht? Der Marken oder bei dem Redesign war ganz wichtig gewesen, dass wir jetzt auch gegen so auftreten können, wie wir uns fühlen. Mit all den Sachen, die wir schon über Jahre jetzt angefangen haben zu machen, in der Unternehmenskultur, in den neuen Konzepten, in den Innovationsthemen, wie wir uns organisatorisch neu aufgestellt haben. Die Marke bringt es jetzt einfach auf den Punkt, wie wir sind und wie wir uns entsprechend fühlen. Und Bestätigung hat für mich eigentlich den Kick-Off-Event gegeben, oder? Die Mitarbeitenden sind so begeistert gewesen, haben so eine Freude gehabt, es hat so eine Identifikation ausgelöst. Die Leute haben geklatscht, wo sie den Film mit der neuen Markenwelt gesehen haben. Es ist auch lässig gewesen, sind ja alles Mitarbeitende von uns, mit ein paar Ausnahmen von, glaube ich, Vätern und Kolleginnen. Mitarbeitende von uns, wir haben auch ganz viele gehabt, die zu der Kommunikationsabteilung gegangen sind und gesagt haben, hey, wenn ihr wieder Models braucht, ich würde also auch mitmachen. Und darum löst es vor allem gegen ihnen eine ganz grosse Identifikation aus und das erachte ich als einen wichtigen Schritt für uns.
Wir haben einen schönen neuen Claim gemacht, gut tut gut, wir haben schon darüber geredet. Ich gehe davon aus, dass der so stark verankert ist, dass er wahrscheinlich im Führungsalltag auch unter Umständen mal bei Entscheidungen gebraucht wird. Das wäre ja dann auch das Höchste, wo man das erfüllen kann. Die Frage ist, hat es dort auch schon schwierige Situationen gegeben, sagen, hey, aber jetzt haben wir den Claim und jetzt müssen wir so eine unangenehme Entscheidung treffen? Oder ist das noch nie ein Thema gewesen? Hat man noch positiv anwenden können?
Machst du mir gerade ein bisschen Angst? Nein, bis jetzt nicht. Es ist mir nicht bewusst. Schön. Aber was schon ist, dass die Leute anfangen damit zu spielen. Du bekommst dann auf einmal Mails mit dem Absender gut, tut gut. Jetzt, du als Markenexperte wärst vielleicht kritisch, oder? Wie weit dürfen wir dann mit einem Slogan gehen und spielen? Und das ist sicherlich etwas, wo passiert ist, wo uns aber auch zeigt, dass es vermutlich eine passende Wahl war.
Aber ich Slogan. Kann das schon noch sagen. Ich finde ihn deshalb eben genau gut, weil ich ihn glaube, dass er in der Führung von einem Dienstleistungsunternehmen und ich denke jetzt vor allem Service etc. oder in einem Gastrobetrieb, oder dass er dort einfach wahnsinnig gut ist, weil er zeigt auch, dass wenn ich Gutes tue für den Gast, dann tut das dem gut und das tut mir gut. Ich habe immer gesagt, die besten Serviceleute sind die, das Klatschen und das Danken von den Kunden. Das ist etwas vom Motivierendsten, was es gibt für Servicedienstleister. Und darum, glaube ich, ist der Claim wirklich gut.
Es ist ja genau die Mehrdimensionalität, die der Claim ausdrücken sollte. Gut sein für Gäste und Kunden, für die Mitarbeitenden, aber eben auch für Gesellschaft und Umwelt. So die Mehrdimensionalität steckt in dem doppelten Wortspiel drin.
Ihr habt ja Mehrsprachigkeit, nehme ich an, bei diesen fast 3'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wahrscheinlich eine grosse Anzahl von Sprachen, oder?
Ja. Die Sprachen wüsste ich nicht, weil das können wir nicht erfassen, aber ich weiss, dass wir über 90 Nationalitäten haben. Das am Schluss in alle Betriebe, in alle Dimensionen zu bringen, ist eine riesige Führungsaufgabe und vermutlich haben wir das noch nicht restlos geschafft, aber es ist ein permanenter Prozess und immer wieder wichtig, das entsprechend aufzunehmen.
Ja, Nadja, was verändert sich für eine Organisation, wenn sie zur Referenz wird? Die sind ja jetzt ein bisschen auf eine Art zur Referenz geworden, oder? Durch die Awards, die wir bekommen haben. Was macht denn für dich Führung allenfalls schwieriger? Abgesehen davon, dass alle dich fragen, wie hast du es gemacht,
damit du den Award bekommen hast?
Vielleicht sind wir jetzt als Organisation zu pragmatisch oder zu bodenständig. Es ändert eigentlich nichts. Das, was es ändert, ist, dass es uns eine gewisse Bestätigung gibt, dass wir an den richtigen Themen geschafft haben und dass die Themen wichtig sind und die hohe Motivation, dran zu bleiben. Alles andere wäre vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben.
Das ist eigentlich schon die Frage beantwortet, die ich jetzt gerade noch auf der Lippe hatte. Erhöht sich der Druck auf Führung aufgrund von so einem Award? Also, wenn ich dich recht verstanden habe, zentriert, bodenständig und miteinander weitermachen wie vorher.
Ich glaube, gerade weil unser Führungsmodell so stark aufs Gemeinsam setzt, okay, ist ja das auch ein gemeinsamer Anspruch, jetzt das miteinander in Zukunft zu tragen. Es ist nicht so, dass der ganze Druck da allein auf meinen Schultern lastet und ich jetzt nicht mehr könnte schlafen wegen dem Führungsmodell.
Du arbeitest seit Jahrzehnten mit Menschen zusammen, ganz intensiv, jeden Tag. Hast, wie gesagt, Dienstleistungsunternehmen, wo der Mensch absolut zentral ist. Was hat dich am meisten überrascht in dieser Zusammenarbeit mit Menschen? Hat es da irgendwie Situationen gegeben, wo du gesagt hast, das ist jetzt ganz eine ganz besondere Situation gewesen, wenn es ums Menschliche geht?
Ich würde dieser Sache nicht gerecht, wenn ich jetzt eine Situation rausnehmen würde. In der Zusammenarbeit mit Menschen, das erleben wahrscheinlich alle von uns, ist es immer so, dass es wie die mit Abstand bereicherndsten Momente sind, oder? Eben, man lanciert etwas gemeinsam, ist erfolgreich gemeinsam in einem neuen Konzept hinein und die geteilte Freude ist doppelte Freude. Und wenn es menschlich schwierig ist, ist es auch doppelt so schwierig. Also, das ist immer Kernschnittstelle. Darum glaube ich auch, dass ein Unternehmen, wo der Mensch ins Zentrum setzt, richtig aufgestellt ist, um in so einer Industrie ihnen entsprechend erfolgreich zu sein. Du musst dort den Fokus legen auf Zusammenarbeit zwischen den Leuten, auf Kommunikation und die gute Art und Weise, wie man miteinander unterwegs ist.
Schauen wir noch ganz schnell vor. Werthaltung. Aus deiner Sicht für Führung und Mitarbeitende, welche Werthaltung oder Werthaltungen sind um die Zukunft, die ja relativ schwierig aussieht, gerade im Moment zumindest, oder, um die gut können bewältigen. Braucht es da bestimmte Werthaltungen für Führung und Mitarbeitende?
In der Führung ist sicherlich das Thema vom Umgang mit Spannungsfeldern und Ambiguität. Man hat so grosse Themen, die man bewältigen muss, dass es wichtig ist, dass man sich von denen auch nicht zu fest beeinträchtigen lässt oder nicht zu fest einschüchtern lässt. Und mit einerseits Weitblick und auf der anderen Seite mit einem gewissen Pragmatismus Schritt für Schritt da hingeht und schaut, dass eine Organisation in diesen Spannungsfeldern gut arbeiten kann. Die positive Seite wegnehmen und mit den negativen in einer Art und Weise umzugehen, dass es nicht lähmt.
Und da hat euch sicher die von dir mehrmals erwähnte Bodenständigkeit auch geholfen, oder?
Ich hoffe es.
Abschließende Frage. Recht anspruchsvoll, den Katalog, Gas geben miteinander, kooperieren, mutig sein, delegieren im Sinne von Vertrauen und so. Wie finden ihr die richtigen Leute und vor allem das mittlere Kader, wie finden ihr die richtigen?
Ein Vorteil von so einem Award ist, dass das die Arbeitgeberattraktivität steigert, dass sich mehr Leute bewerben. Das ist sicher wichtig. Eine gute Kultur hilft auch in unserer Branche, dass Leute uns stark weiterempfehlen und Leute, gute Leute, die sie kennen, aus früheren Zusammenarbeit motivieren, sich zu bewerben. Und das andere ist effektiv dann im Bewerbungsprozess in sehr strukturiert zu sein, sehr gute Prozesse zu haben, die eben die Werte rausbringen in den Gesprächen, im Prozess, um sehr früh sicherstellen, dass man dort den richtigen Match hat.
Der richtige Match ist mir noch der Kopf. Ich war jetzt am Denken bei all diesen Infos. Wenn ich jetzt ein paar Dekaden jünger wäre, was wäre dein Rat, wenn ich bereit bin und richtig will, Gas geben? Auch im Job, was wäre dein Rat, oder besser gesagt, deine Empfehlung, auf was soll ich besonders achten? Sag ich, will da mal führen, ich will da mal dabei sein, oder ich will mit Leuten etwas erreichen, ich will erfolgreich sein, ohne verbissen und verkrampft, nur ich will karrierescharf sein, aber was wäre so deine Empfehlung?
Für mich das wichtigste Element bei der Rekrutierung Ihnen ist die hohe Identifikation und Motivation mit dem, was es zu machen gibt. Ein Ort suchen, wo du das Gefühl hast, hey, für das Unternehmen oder für diesen Zweck, da würde ich wirklich, da stehe ich gerne morgen auf. Ich glaube, das ist fast der wichtigste Aspekt. Und der zweite ist Augenhöhe. Ist für mich ganz ein zentraler Wert, mit Menschen können auf Augenhöhe zu sein. Wenn immer man will führen will, hat man so unterschiedliche Anspruchsgruppen. Und dort den richtigen Umgang mit allen finden, ist ganz ein entscheidender Faktor. Und darum als Vorbereitung, das sage ich übrigens immer Studierenden, wenn sie mich fragen, schauen, dass ihr ein ganzes diverses Umfeld habt. Schauen, dass ihr Menschen aus verschiedensten Berufen, aus verschiedensten Hintergründen in eurem Umfeld habt, um ein sehr breites Verständnis von unserer Gesellschaft zu haben. Weil jeder grossen Organisation hast das Thema. Und das Dritte, das haben wir auch schon erwähnt heute, ist Selbstreflexion, immer selber wieder können anstehen und sagen, bin ich auf dem richtigen Weg, habe ich die richtige Wirkung, auch Bereitschaft haben, von anderen sich Rückmeldung geben lassen, um sicherstellen, wir sind on the way.
Nadja, herzlichen Dank für die pragmatische Klarheit, für deine persönliche Ordnung, für den offenen Blick auf Führung, Alltag und Wirkung. Schön, dass du da warst.
Danke auch euch.
Ja, wir sind gespannt, was jetzt andere Unternehmen bei euch abschauen oder übernehmen oder wie viele Fragen oder Anfragen ihr auch überkommt. Für können wir mal bei euch über die Schulter schauen, wie haben den Prozess gemacht, top-down, bottom-up mit der Vision und all dem. Das könnte doch die eine oder andere Sogwirkung auslösen. Wir sind gespannt, wer bei euch etwas übernimmt. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid in einer nächsten HWC-Podcast-Folge von Stefan
und Stefan.
Hast du Lust, auf mehr von dir zu wissen rund um Themen Kommunikation, Marketing, Management und Leadership? An der HWC haben wir ein vielseitiges Studienangebot. Alle Infos findest du auf www.fh-hwz.ch.